Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Borschak.
Ich bin Dave Fellmert und gemeinsam blicken wir auf das zweite Quartal in dem Jahr 2026.
Genau. Der Zeitpunkt der Aufnahme heute ist der 10. Juli. Wir sind einigermaßen spät. Wir wollen das eigentlich eine Woche früher machen. Hat sich nicht ergeben. Ich bin im Homeoffice in der wunderschönen Wetterau. 20 Grad Außentemperatur, die Sonne strahlt aus einem blauen Himmel. Die Hitzewelle von vorletzter Woche ist an uns vorbeigegangen. Und bei dir, wo bist du, Dave?
Genau, ich sitze in Langenhagen. Bei mir sind es aktuell 17 Grad. Ich glaube, wir kriegen aber heute um die 28 oder 26 Grad. Freue ich mich schon drauf, später im Garten sitzen zu können. Das sind ja noch halbwegs erträgliche Temperaturen.
Bei mir im Homeoffice ist übrigens noch ein Gast, eine kleine Mücke, die mir hier gerade ein bisschen auf die Nerven geht.
Ich kann hier nur mit meiner Büropflanze rumpfen, aber die spricht nicht mit mir und bewegt
sich. Die saugt wenigstens dein Blut nicht aus.
Wir wollen heute auf ein paar Themen blicken. Wir haben zum einen ja unseren Jahreskongress gehabt. Das Highlight unserer Geschäftsstelle oder unseres Verbandes, unsere Jahresveranstaltung. Davor hatten wir die Beiratssitzung, die ja auch, das kann man so sagen, traditionsgemäß immer am Tag vorm Jahreskongress stattfindet. Jedenfalls seitdem ich hier arbeite, ist das so. Und wir wollen darüber hinaus noch eine kurze Info geben über die Fachsitzungen und die Fachgespräche zum Wärmepaket, die wir beide ja besucht haben im Bundeswirtschaftsministerium. Dann blicken wir auf den Referentenentwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes. Auch wenn das eigentlich ein Thema für die nächste Folge ist, möchte ich sagen, aktuell beschäftigt sich der Bundestag ja mit der Frage, ob sie diesen Entwurf heute annehmen können. Denn jetzt um 9 Uhr wird zur Geschäftsordnung debattiert und wenn dort Einigkeit besteht, weil der Eilantrag der Fraktion der Linken ja auch abgelehnt wurde, dann wird, glaube ich, um 11.30 Uhr oder so das GMOD-G in die dritte Lesung kommen. Mal schauen, ob jetzt das passieren wird. Ja, und dann haben wir noch das Thema Kundenanlage und natürlich die Vorbereitung zur Landtagswahl. Und damit reicht es jetzt auch an Vorgeplänkel, was wir hier nur besprechen wollen. Tobias, 22. und 23. Juni, ich habe das eben schon angesprochen, Jahreskongress und Beiratssitzung haben wir ausgetragen, organisiert, durchgeführt und auch an diesem Vorabend am 22. zum Jahreskongress den Contracting Award in Berlin verliehen. Der wird ja alle 2 Jahre verliehen durch die E&M und uns. Erzähl doch mal, was klingt nach?
Du hast es gerade gesagt, manchmal ist unser Jahreskongress zweitägig, manchmal dreitägig. Für uns in der Geschäftsstelle fühlt sich das an, als wäre das mehrere Wochen, in denen wir nichts anderes tun, als alles rund um den Jahreskongress. Wir beginnen traditionell mit der Beiratssitzung. Wir haben ja seit dem 1.1. diesen Jahres unsere beiden Beiräte zusammengelegt zu einem Beirat. Also ist das traditionelle Treffen beider Beiräte eben zu einem Treffen des Beirats geworden. Am 22. mittags, schön sonnig warm in Berlin. Wir haben dort neue Vorsitzende gewählt, Dr. Dirk Legler und die Sandra Wittmann. Stefan Scherz und Martin Hack sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Wir haben die beiden Gebühren verabschiedet, wie ich finde. Martin Hack hat seit 2005 damals den juristischen Beirat mit aufgebaut und die letzten über 20 Jahre erfolgreich geleitet und damit ganz maßgebliche Impulse für die Arbeit des Verbandes und die Weiterentwicklung des Contractings gesetzt. Stefan Scherz hat, ich meine, 12 oder 13 Jahre den Beirat Technik Innovation Management geleitet. Immer mit einem hohen Engagement, immer mit einem Blick dafür, wo sind die Innovationen, was bringt die Branche weiter, wo können wir uns verbessern und weiterentwickeln. Und das hat sich auch für mich, die beiden haben mich persönlich sehr unterstützt, als ich die Geschäftsführung übernommen habe. Das war schon ein großer Schritt, ich glaube, ein großer Schnitt für den Verband, für den Beirat und auch für mich persönlich. Und das haben wir gewürdigt, wir haben die beiden verabschiedet, die sind weiterhin Mitglied des Beirats Aber eben nicht mehr in vorsitzender Funktion. Das ist in jüngere Hände abgegeben. Sandra Wittmann ist Head of Legal bei Farstar, ehemals EGC. Dirk Legler ist Partner von Rechtsanwälte Günther, auch seit vielen Jahren Experte im Contracting-Bereich. Und die Frage der Wahl und die Diskussionen dazu, die Würdigungen haben tatsächlich den größten Teil der Beiratssitzung ausgemacht. Wir haben daneben über aktuelle Energiepolitik diskutiert und gesprochen. Das will ich hier gar nicht so viel vertiefen. Wir hatten dieses Jahr erstmals parallel eine Exkursion. Diejenigen, die schon Montag in Berlin waren und Lust hatten, haben sich am Flughafen Tegel was angeguckt. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was genau. Die Energieversorgung vermutlich oder jedenfalls, was da so am Flughafen Tegel entsteht. Und wir sind dann abends weitergezogen in den Spreespeicher. Wunderschöne Location, wie der Name vermuten lässt, direkt an der Spree mit Blick auf die Oberbaumbrücke. Sehr modern, sehr helle, gut klimatisierte Räumlichkeiten. Wir haben den Contracting Award verliehen, gemeinsam mit der Energie und Management dieses Jahr. Ich glaube, zum vierten Mal gemeinsam. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier im Contracting-Cast erwähnt hatten, mit einer Rekordbeteiligung an den eingereichten Projekten, 19 Projekte von 17 Organisationen oder 17 Anbietern. So viel hatten wir noch nie. Das hat in der Vorbereitung viel Zeit gekostet oder mehr. Oder das gekostet klingt so schlecht, aber wir hatten halt nicht mit so viel gerechnet. Und die alle zu würdigen und durchzuschauen, das war dann natürlich aufwendiger, als das Anführungszeichen nur mit 10 zu machen. Und das hat die Auswahl auch tatsächlich nicht leichter gemacht. Gleichzeitig haben wir unsere Jury vergrößert. Wir hatten Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium. Der Oliver Bornkamp hat uns unterstützt und die Katrin Eder, ehemalige Umwelt- und Energieministerin aus Rheinland-Pfalz, sodass wir da den Contracting Award auf neue Füße gestellt haben. Wer hat denn gewonnen, Dave? Falls das jemand noch nicht gehört hat.
Gewonnen hat die MPEG GmbH mit dem Projekt Dockyard Berlin. Stefan Scherz, den du ja auch schon erwähnt hattest eben, hat bis dato auch noch bei MPEG gearbeitet und das Projekt mit betreut, hat es auch an unserem Jahreskongress nochmal vorgestellt. Ein sehr eindrucksvolles Projekt mit, das ist mir hängen geblieben und das fand ich ganz interessant, einem Eisspeicher, der 100 Meter lang war, also eher so tunnelartig. Ich kenne die Eisspeicher eher in anderen Formaten. Und einem wirklich komplexen Wärme- und Stromversorgungskonzept, was dort realisiert wurde. Den zweiten Platz hat gemacht
die NBW Contracting GmbH für die Transformation des Chemiestandorts Seelze, wo, wie der Titel vermuten lässt, ein Chemiestandort energetisch umgebaut wurde, ganzheitlich gedacht mit einem intelligenten Zusammenspiel aus Wärmepumpen, Abwärmenutzung, Biomasse und neuer Netzinfrastruktur mit einer wirklich eindrücklichen CO2-Reduzierung. Ich meine, in der Größenordnung von 80%, was ich glaube, eine ganze Reihe von aktuell hochwichtigen Themen adressiert. Wie kann Industrie in Deutschland dekarbonisiert werden, insbesondere in der Chemieindustrie? Und wie können unterschiedliche Bausteine intelligent verknüpft und zusammengedacht werden?
Da war übrigens, das fand ich total spannend, weil ich die Projekte ja in meiner späteren Session nochmal hatte. Ja. Da sind super viele Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Und der Umgang damit war wirklich großartig, auch mit dem Kunden. Also von ausgelaufener Kühlflüssigkeit und so weiter war da vieles dabei, was die Kollegen der NBW da, glaube ich, kurzzeitig einen Stresstest unterzogen haben.
Zumal ja auch der Kunde nicht seine Produktion eingestellt hat während der Umbauphase, sondern das quasi im laufenden Betrieb alles umgebaut.
Und was den ersten Platz, den zweiten Platz und auch den dritten Platz, den ich gleich vorstellen werde, verbindet, ist vor allem dieser partnerschaftliche Umgang auch mit dem Kunden. Also das hat habe ich immer wieder rausgehört, das fand ich besonders toll. Den dritten Platz hat die E1 Energiemanagement GmbH mit einem Energiespar-Contracting-Projekt in der Gemeinde Eding-Neckarshausen belegt. Die ersten beiden Projekte waren ja Energieliefer-Contracting-Lösungen, die dort umgesetzt wurden. Und hier ging es eben um Energieeinsparungen. Das Projekt demonstrierte eben sehr eindrucksvoll, wie kommunale Bestandsgebäude durch eine partnerschaftliche Contracting-Lösung wirtschaftlich modernisiert und gleichzeitig erhebliche Energie- und CO2-Einsparungen erzielen konnten.
Ich finde, dass sowohl die diesjährigen Preisträger als auch viele der eingereichten Projekte, die leider nicht ausgezeichnet wurden. Wer sich die im Detail anschauen mag, die Energie und Management hat alle oder stellt alle vor, können den Link dazu auch in die Shownotes zu dieser Ausgabe packen. Die zeigen alle, dass Contracting irgendwie mehr ist als die Lieferung von nur Wärme oder Energie. Es geht quasi bei allen darum, innovative, technikeffizienten Betrieb und langfristige Partnerschaft zu verbinden und daraus passgenaue Lösungen für die Wärmewende vor Ort zu entwickeln. Ich glaube deshalb auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, an alle, die da teilgenommen haben und auch so ein bisschen an uns alle, weil wir davon profitieren, dass die Energiewende weitergeht. Und die Wärmewende insbesondere. Apropos Wärmewende, wir haben dann am 23. unseren Jahreskongress durchgeführt unter dem Motto Contracting, das Betriebssystem der Wärmewende. Wir hatten etwas um die 100 BesucherInnen, VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, aus der Praxis, die in Berlin gemeinsam diskutiert haben, die gemeinsam gearbeitet haben, die sich informiert haben und auch ein bisschen gefeiert, glaube ich, ehrlicherweise bei hervorragendem Wetter. Ich habe das gerade schon gesagt, der Spreespeicher ist echt eine schöne Location. Man kann da draußen an der Spree sitzen. Wir hatten mehrere Blöcke mit parallelen Sessions, wo wir ich will mal sagen, alle aktuellen Themen behandelt haben, vom Gebäudemodernisierungsgesetz über die Bezahlbarkeit klimaneutraler Wärme, über Wärmenetze. Du hattest gesagt, dass wir eine eigene Session hatten, die hieß Best Practice, also die hieß, glaube ich, anders, aber intern haben wir sie Best Practice genannt, wo die Preisträger nochmal ihre Projekte beim Contracting Award vorstellen konnten, intensiv und das auch besprechen konnten. Wir hatten zu Preisänderungen, Preisänderungsklauseln und der Abbildbarkeit und zu Wärmepumpen eigene Sessions. Wir haben am Ende gemeinsam dazu gearbeitet, in einem Workshop-Blog, wie das Update für das Betriebssystem aussehen kann. Und wir sind noch dabei, das alles auszuwerten und die Frage zu stellen, was das für uns an weiteren Maßnahmen heißt. Ich glaube, ein gemeinsamer Nenner aus diesem letzteiligen Workshop war mehr Kommunikation und mehr über die Vorteile und auch über die guten Projekte, die wir im Contracting haben, zu berichten.
Auf jeden Fall. Die Bundestagsabgeordnete Violetta Bock, die in der Session Preise und Transparenz bei mir auch gewesen ist, hatte unter anderem auf einer Folie stehen Contracting als Blackbox. Das passt so ein bisschen in das Letzte, was du gesagt hast, dass wir einfach stärker nochmal in der Kommunikation auch der positiven Beispiele werden müssen als Branche. Das war eben auch eine Erkenntnis. Aber was ich mich auch gefreut hat, dass sie natürlich Contracting auch grundsätzlich gelobt hat und auch die Vorteile gesehen hat. Also nicht nur das Negative, aber wir haben uns eben auch kritisch damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das hat am Ende die Sessions auch rund gemacht.
Ja, das ist ja auch immer das, was es auszeichnet, ne? Dass wir natürlich als Branchen-Event der Contracting-Branche Contracting feiern und gleichzeitig auch immer wieder kritisch drauf gucken, denn ein Betriebssystem ist halt anpassungsfähig und nur so gut, wie es gerade dienlich ist für das, was in der Welt passiert. Apropos, was in der Welt passiert, du hattest das angekündigt, wir haben am 12.06. den letzten, ja, wie heißt es, das letzte Fachgespräch mit dem Wirtschaftsministerium gehabt zum Wärmepaket oder Wärmenetzpaket. Da sollten vor der Sommerpause Eckpunkte im Kabinett vorgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir direkt vor der Sommerpause des Parlaments. Oder Kabinett hat ja damit nicht so viel zu tun. Ich habe die Eckpunkte noch nicht gesehen. Dem Vernehmen nach sind die fertig und hängen in der Hausleitung eines der beteiligten Ministerien, ohne dass jemand weiß, warum genau. Vielleicht noch so 2-3 Worte, was diesen Stakeholder-Dialog-Wärmepaket ausgezeichnet hat oder worum es da im Kern ging.
Im Kern ging es ja darum, so habe ich es wahrgenommen, vor allem Kompromisslinien ausfindig zu machen und damit sozusagen Lösungsansätze auch zu entwerfen, die allen Beteiligten ein Stück weit ja auch zugutekommen und zu zufriedenstellen. Es war ja eine relativ komplexe Prozessreihe, als dass es zum Thema AVB Fernwärme-V, Contracting, Fernwärme, Schlichtungsstelle, Wärme-LV, Preistransparenz, Preistransparenzplattform und Aufsicht immer wieder einzelne Termine gegeben hat. mit denen, in denen wir uns dann eben zu diesen einzelnen Verordnungen und Regelungs- oder potenziellen Regelungsvorhaben auch beschäftigt haben.
Eine Erkenntnis oder was mich aus diesem Stakeholder-Dialog noch weiter beschäftigt, betrifft so die Wärmelieferung aus Bestandsanlagen. Das wird ja manchmal als Betriebsführungskontracting bezeichnet. So haben wir das auch in den Ministerien diskutiert. Im Ende geht es darum, dass wir eine bestehende Anlage pachten oder erwerben, ohne sie auszutauschen, aus dieser Anlage Wärme liefern. Und das hat sich herausgestellt, ist einer der Hauptkritikpunkte der Verbraucher- und MieterschützerInnen, weil da ja keine Effizienzverbesserung faktisch stattfindet. Die alte Anlage wird weiter betrieben und die Sorge und Kritik ist, dass ohne eine Effizienzgarantie oder einen Vorgaben an die Effizienzverbesserung die Kosten in unzumutbarer Höhe weiterlaufen. Das Schöne ist, ein grundsätzliches Problem, so meine Wahrnehmung, besteht mit Contracting-Lösungen nicht. Es war sehr stark Fernwärme geprägt, die Diskussion, aber auch eine Wertschätzung gegenüber den dezentralen und in Anführungszeichen kleineren Lösungen.
Genau, das nehme ich auch wahr. Es wurde auch immer wieder betont an einzelnen Stellen, ohne dass wir die jetzt benennen können, dass es auch entsprechende Würdigungen, Schrägstrich Ausnahmen geben soll. Also weil wir eben auch in den Strukturen mit individuellen verhandelten Preisen und Verträgen dann doch oftmals auch anders aufgestellt sind im Contracting. Und da bin ich besonders gespannt auf die Eckpunkte, die dann hoffentlich bald vom Kabinett beschlossen und uns vorgelegt werden. Apropos Beschluss, das GMOTG steht hier noch auf meiner Liste oder ja, auf unserer Liste. Wir haben das ja schon angeteasert eben im Intro. Heute am 10. Juli kann es sein, dass der Bundestag das GMOTG in der dritten Lesung dann verabschiedet. Bewusst so ein bisschen im Konjunktiv gehalten, weil es da halt immer wieder Vorbehalte gegeben hat. Aber das GMOTG wurde ja auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Wärmepaket erwähnt, weil diese Inhalte ja schon aufeinander abgestimmt werden müssen. Auf der einen Seite gibt es ja Vorgaben an die Heizungsanlagen oder die Wärmeerzeuger in Gebäuden und auf der anderen Seite regeln die Inhalte aus dem Wärmepaket, wenn sie denn kommen, unter anderem Vertragliches und Fragen der Preisaufsicht wohl möglich und so weiter. Und das greift ja alles ineinander. Wenn wir uns das GMOTG nochmal vor Augen rufen, wir haben ja auch mit unseren Mitgliedern schon viel darüber diskutiert und eine Stellungnahme abgegeben. Tobias, vielleicht, womit können wir im GMOTG konkret rechnen und was unterscheidet das GMOTG vom GEG in dieser Grundlogik?
Ja, wow, wie viel Zeit hast du? Also ich versuche mal hinten anzufangen. Es gab jetzt zuletzt nochmal ein Änderungsantrag der CDU, CSU, SPD-Fraktion, um diesen großen Gesetzentwurf nochmal in einigen Punkten anzupassen, in kleineren Punkten. Ich glaube, davon ist das Wichtigste die explizite Aufnahme von KWK-Lösungen als Option für den Ersatz einer Heizungsanlage. Und das ist, glaube ich, das, was die Überschrift über dieses Gebäudemodernisierungsgesetz war. Technologieoffenheit, Lösungsvielfalt, es verschiebt am Ende die Verantwortung für die Dekarbonisierung der Wärme von dem Gebäudeeigentümer auf die Energieversorger, weg von ich bin verpflichtet, 65% Erneuerbare zu nutzen, hinzu ich kaufe meine Produkte so, dass sie dekarbonisiert sind. Stichwort Grüngas und Grünheizölquote, Biotreppe und so weiter. Also ich kann einbauen, was ich möchte und die Dekarbonisierung kommt woanders her. Abschaffung der bisherigen 65%-Regel, Wegfall und Austauschpflichten. Und ich zögere immer, stärkere Technologieoffenheit zu sagen, weil der Vorwurf an das Gebäudemodernisierungsgesetz, es sei nicht technologieoffen, denn halte ich für falsch. Eine bestimmte Art der Darstellung. Ich konnte ja auch oder kann heute nach dem geltenden Gebäudeenergiegesetz einbauen, was ich möchte, solange ich nachweisen kann, dass das 65% Erneuerbare sind. Also das ich bin sehr gespannt. Bekanntlich sind die Vorlagen zum Gebäudemodernisierungsgesetz scharf kritisiert worden von unterschiedlichen Seiten, auch von überraschenden Seiten mit schweren verfassungsrechtlichen Bedenken, mit auch schweren handwerklichen Bedenken. Nur weil das möglicherweise heute in der dritten Lesung beschlossen ist, ist das vielleicht auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und nach dem GMOTG ist vor der Verfassungsbeschwerde oder vor einer Novelle, die dann wahrscheinlich auch irgendwann ansteht. Also ja.
Ja, und vor allem auch viele Fragen für die Praxis, die dann noch nicht geklärt sind und auch immer wieder aufkommen. Genauso wie die Frage, was die Umstellung von der Stromgutmethode auf die Kanonmethode betrifft, wo man sich auch noch überlegen muss, wie man da vielleicht in der Umsetzung unterstützen kann. Denn das Thema Fristen jetzt ja auch, ne? Also die Fristen und Übergangsbestimmungen wurden nochmal konkretisiert für einzelne Wechselvorhaben. Das glaube ich, das kennen wir schon aus den letzten Jahren, wird uns in der Geschäftsstelle dann die nächsten Monate definitiv begleiten und da unterstützen wir auch sehr gern unsere Mitglieder.
Was ja auch schön wäre, weil es wird uns begleiten, heißt ja dann hoffentlich, dass etwas Ruhe einkehrt, dass etwas Investitionssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen einkehren. Ich sage das so, weil ich noch nicht ganz davon überzeugt bin, dass das passieren wird, aber das wäre ja zu wünschen, dass da endlich mal Ruhe ist und wir wissen, worauf wir uns einstellen können und entsprechend die Projekte umsetzen können. Und apropos darauf einstellen und wissen, worauf oder was auf uns zukommt, wie sieht es denn aus mit der Kundenanlage? Da gibt es ja auch neue Entwicklungen.
Genau, da bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt. Zumindest bewegen wir uns langsam in eine Richtung, die ich vor anderthalb Jahren nicht möglich gehalten habe. Es hat in Brüssel Bewegung gegeben. Wir haben es geschafft, mit einem breiten Verbändebündnis und viel Engagement auf einzelne Mitglieder des Europäischen Parlaments zuzugehen. Sie darum gebeten, nochmal Vorschläge zu entwickeln, also Formulierungsvorschläge, wie wir die Kundenanlage von einem Verteilnetz abgrenzen können. Da gab es eben entsprechende, die wir uns angeschaut haben. Auch der Rat hat sich der Thematik angenommen, einen Vorschlag entwickelt, den ich persönlich nicht ganz so gut finde, weil er sehr starre Vorgaben macht und die Kundenanlage noch mehr beschneidet, als wir sie Stand heute im ENWG kennen und mit der Rechtsprechung des BGHs sozusagen untermauert. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung, dass die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie eben entsprechend neu ausgestaltet wird. Und ich verspreche mir von den jetzt anstehenden Trilogverhandlungen, dass wir vielleicht im Herbst, Dezember, so um den Dreh, mit einem Ergebnis, mit einem sozusagen Kompromisstext aus diesem Trilogverfahren rechnen können, sodass dann am Ende vielleicht 2027, 2028 die Bundesrepublik Deutschland sich mit der nationalen Umsetzung dieser Richtlinie befassen kann und wir dann, ich sag mal, eine Kundenanlage 2.0 hätten. Das ist jetzt wirklich sehr plump und kurz zusammengefasst, aber das ist im Prinzip der aktuelle Stand, der vor allem auch mehr als nur Hoffnung geben soll, weil es immer mehr Belege dafür gibt, dass Brüssel dieses Thema und vor allem auch den Mehrwert von dezentralen Stromerzeugungsanlagen verstanden hat.
Ja, ich versuche nochmal das so ein bisschen ohne die ganze Tiefe der Diskussion wiederzugeben, die beiden grundsätzlichen Ideen darzustellen. Also vielleicht als Gemeinsamkeit, du hast es gesagt, es gibt einen Vorschlag vom Europäischen Parlament als auch vom Rat und die sehen beide vor, kleinere geschlossene Stromverteilnetze oder Wohngebietsnetze weiterhin von der Regulierung als Verteilnetze auszunehmen. Das ist der Punkt, wo wir vielleicht nicht so mitgerechnet hätten. Das ist eine positive Entwicklung. Die konkrete Ausgestaltung, die unterscheidet sich dann. Der Ratsvorschlag, der setzt auf feste Schwellenwerte. Das Parlament eröffnet flexiblere Auswahlmöglichkeiten, sofern die Rechte der Kundinnen und Kunden gewahrt bleiben, enthält aber viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Und wir sehen das ja auch bei der Diskussion bei uns im Beirat, dass ist eine ganz spannende Unterscheidung zwischen der Sicherheit, die eine feste Zahl bietet, wo ich sagen kann, jetzt habe ich 100 Letztverbraucher oder Haushalte, ich weiß genau, das ist eine Kundenanlage oder nicht, oder ich habe unbestimmte Rechtsbegriffe, wo ich dann darauf angewiesen bin, dass 4, 5 Jahre später mir am BGH irgendwas Neues sagt. Und deshalb ist gar, also für mich persönlich gar nicht so ausgemacht, was denn jetzt eigentlich der in Anführungszeichen bessere oder hilfreichere Vorschlag ist.
Genau in dieser Diskussion und in dieser Situation befinden wir uns, weil man natürlich bei den unbestimmten Rechtsbegriffen auch sehr viel Vertrauen gegenüber dem BMWE dann mitbringen muss, dass sie bei der Umsetzung einen Rahmen ermöglichen, der über den des Ratsvorschlages hinausgeht. Weil wir ansonsten, wenn ich das so sagen darf, nicht allzu viel gewonnen haben und uns dann doch sehr viele Jahre jetzt schon mit dem Thema beschäftigen und andere Verbände ja eben auch. Wie gesagt, wir machen das ja nicht ganz alleine. Ja, genau, das ist dieses Spannungsfeld. Ich hoffe, dass wir durch diesen Kompromiss, der ja im Trilog dann verhandelt wird, vielleicht eine Mischung aus beiden kriegen und dass wir dadurch ein bisschen Planungssicherheit haben, aber auch noch ein bisschen Spielraum in der nationalen Umsetzung und noch ein bisschen mehr rausholen können für unsere Branche. Und vor allem für die Stärkung des erneuerbaren Anteils an der Stromerzeugung in Deutschland. Das ist ja auch ein
Ja.
wesentlicher Vorteil der Kundenanlage.
Das vielleicht als Rückblick zu dem, was uns im zweiten Quartal beschäftigt hat. Das dritte Quartal, das liegt ja jetzt unmittelbar vor uns. Das hat den großen Vorteil, es ist das Sommerquartal. Ich habe noch eine Woche, bevor ich mich in den Sommerurlaub verabschiede. Traditionell passiert auch in Berlin nicht so furchtbar viel. Wir haben schon ganz viel über die parlamentarische Sommerpause gesprochen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja doch noch was, was das dritte Quartal auch für uns sehr arbeitsintensiv machen könnte und es aufwertet. Wir haben im September drei Landtagswahlen und eine Kommunalwahl, also richtig viel politische Arbeit vor uns mit Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, die schon seit langer Zeit politisch und medial intensiv diskutiert werden. Was haben wir vor, um die Landtagswahlen zu begleiten, Dave?
Wir haben schon Fragen an die Landesverbände der Parteien der jeweiligen Bundesländer geschickt, weil uns natürlich interessiert, was die Ideen und Vorhaben für die Stärkung dezentraler Lösungen, insbesondere Contracting-Modelle, jeweils vor Ort dann sein sollen in der nächsten Legislaturperiode und begleiten. Tun wir das mit Interviews, die wir auch im Rahmen von einem Podcast wieder zusammenschneiden werden. Wir haben unter anderem auch schon die Zusage von einem Minister, von Spitzenkandidaten, von energiepolitischen Sprechern der einzelnen ja, Fraktionen kann ich ja nicht sagen, aber Parteien oder Mitglieder der Parteienfraktion werden es dann ja, wenn sie in den Landtag gewählt werden und sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Und das macht es dann, glaube ich, ganz lebendig. Und ich freue mich darüber, dass wir in diesem Jahr zu diesen Landtagswahl-Podcast-Folgen auch einige Stimmen aus unserem Mitgliederbereich einfangen werden. Und da gibt es eben Zusagen, dass wir nochmal direkt einen Blick aus der Praxis bekommen vor Ort. Was ist Ihnen wichtig? Was sind die Wünsche an die nächste Landesregierung? Mehr dazu erfahren Sie dann in der entsprechenden Folge, die wir dann zu den Landtagswahlen hochladen werden.
Und worauf freust du dich persönlich im dritten Quartal?
Ich freue mich vor allem auf das Thema Kundenanlage. Wie schon gesagt, ich verspreche mir sehr viel. Ich bin sehr gespannt darauf, wie der Kompromissvorschlag da im Trilog aussehen wird. Dann haben wir noch das Thema KWKG vor der Brust. Also da wird das BMWE auch nochmal entsprechenden Vorschlag vorlegen müssen. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten, ich glaube, das ist dann aber schon eigentlich fast Q4 auf unseren parlamentarischen Abend, den wir zumindest jetzt schon vorbereiten.
Im Dezember ganz knapp Q4, ja.
Genau.
Die
Aber
Contracting-Werkstatt im Ende September ist auch Q4, auf die freuen wir uns dann im nächsten Podcast.
genau, das sind so einige Themen, an denen wir halt jetzt schon arbeiten. Und da freue ich mich dann drauf, wie du so schön sagst, dann in Q3 die Früchte zu ernten, hoffentlich. Worauf freust du dich denn?
Naja, wie ich das schon gesagt habe, auf meinen Sommerurlaub. Ich glaube, das wird mal
Wohl
Zeit.
wohlverdient, ja.
Ja, würde ich auch sehen. Alles klar, dann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Bei Fragen und Diskussionen melden Sie sich gerne bei uns, info@fedig.org. Viele weitere Informationen auf unserer Internetseite. Und dann Ihnen alles Gute, dir herzlichen Dank, Dave, und auch alles Gute.
Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Ich wünsche dir auch alles Gute und Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.